Guten Morgen. Erstmal eine Frage. Mich würde ja mal interessieren, wie es genauso geht wie mir. Wenn wir bei der Bibellese an die Geschlechtsregister kommen, dann stehe ich in der Gefahr, die einfach zu überspringen. Wer macht das genauso? Oder wenigstens querlesen so. Ja, das ist meistens auch vielleicht gar nicht so verkehrt, aber manchmal sind da auch Schätze drin, die man dann übersehen hat. Und ja, ich will jetzt heute mal über jemanden, der in den Geschlechtsregistern steht und den man so leicht übersieht, reden. Eigentlich wirklich eine ganz wichtige Person eben, der Henoch. Und mein Thema heute soll sein, Glauben wie Henoch. Ja, jetzt frage ich nochmal dumm. Kann irgendjemand sagen, wo außer in 1. Mose wir den Henoch noch finden? Hat jemand eine Idee, wo man den noch finden kann, den Henoch? Der hat ein eigenes Buch, das ist aber nicht in unserer Bibel drin, ja. Das gehört wahrscheinlich zu den apokalyptischen Büchern, würde ich mal sagen. Aber ja, in der Bibel meine ich. Genau, Hebräerbrief und Judas. Aber gut, da kommen wir dann gleich noch zu. Aber danke, dass ihr das gesagt habt. Ja, Glauben wie Henoch. Ich will mal die paar Verse von 1. Mose 5 vorlesen und ihr könnt hier mitlesen. Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Das ist der bei uns bekannte Methusalem. Der ist jetzt in neueren Übersetzungen mehr an das Hebräische angelehnt, wird der Methuselah genannt. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr da. Denn Gott nahm ihn hinweg. Was ist jetzt an dieser Person so interessant? Henoch ist der erste und außer Elia der einzige Mensch im Alten Testament, der von der Erde weggenommen wurde, der nicht sterben musste. Das ist interessant. Interessant ist auch, dass der offenbar, und das ist hier in der Übersetzung, kommt das raus, in manchen Übersetzungen ist es nicht ganz so deutlich, dass der offenbar seit der Geburt seines Sohnes eine besondere Beziehung mit Gott hatte. Also dieses Vaterwerden und diese Beziehung zu Gott, die waren irgendwie miteinander verwoben. Das hat bei dem viel ausgemacht. Ich habe das erste Mal gesehen in der chinesischen Bibel. Da ist es mir das erste Mal so in die Augen gesprungen, weil das da einfach deutlich ausgedrückt ist. Und in vielen deutschen Übersetzungen überfliegt man das, wenn man sowieso drüber fliegt, dann merkt man das gar nicht. Aber diese Beziehung, seine Beziehung zu Gott und seine Vaterschaft, die waren eng miteinander verbunden. Da komme ich auch gleich noch mehr drauf. Jetzt gucken wir erstmal so ein bisschen das Umfeld von Henoch an. Sein Lebensumfeld. Ich habe da mal ein bisschen aufgezeichnet. Da ist Adam ganz am Anfang und in der, so dann von oben nach unten in der nächsten Reihe ist dann Kain, Abel und Seth, wobei Abel keine Nachkommen hat. Also da kommt dann nichts mehr. Und dann kommt da oben die Linie von Kain. Bei denen ist immer nicht angegeben, wie alt sie wurden, während bei Seth, den Nachkommen Seths, immer angegeben, das wird das Alter und wann sie Kinder hatten. In der Linie von Kain, da wird aber immer angegeben, was sie denn in dieser Welt Neues geschaffen haben. Oder Neues in die Welt hineingebracht haben. Und das fängt mit Kain an, Mord und Städtebau. beides, ja gut, Städtebau, denkt man, das ist eine kulturelle Errungenschaft. Mit Kain, also Mord, das ist halt nicht gerade jetzt das Genialste. Dann kommen da verschiedene andere und dann kommt da der Lamech, über den wird auch mehr gesagt, der hat also die Polygamie eingeführt, also das heißt, dass Männer mehrere Frauen haben. Der hat Mord auch geübt und ist sozusagen der Vater von Gewalt und Rache. Dann kommen seine Söhne, die jeweils in verschiedenen kulturellen Gebieten ihre Erfolge hatten. Der eine Nomade, Viehzucht, der andere Musiker, Flötenspiel und Harfe und so, und der eine Handwerker, Schmied. Und interessant ist, da kommen wir hinterher zu, was auch interessant ist. Dann der Seth, das ist also der Sohn, den Adam und Eva hatten, nachdem der Abel tot war. Der hat Henosch gezeugt und das heißt, dass zu der Zeit Seth zeugte einen Sohn und nannte ihn Enosch. Und zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also das ist die Zeit, wo Seth und Enosch gelebt haben. Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden es angefangen hat, aber die haben angefangen, Gott als den Herrn, als Yahweh anzurufen, anzubeten. Den Herrn suchen, Gott suchen. Und dann kommen wieder verschiedene andere und dann kommt unser Henoch, der dann den Methusalem gezeugt hat und seitdem dann eben mit Gott gelebt hat. Mit Gott gewandelt ist. Oder manche neue Übersetzungen sagen, in enger Beziehung zu Gott leben. Wir können vielleicht auch sagen, in vertrauter Beziehung mit Gott leben. Jetzt seht ihr, dass ich da zwei Bäume gemalt habe. Hat einer eine Idee, was ich mit diesen zwei Bäumen ausdrücken wollte? Nee, hat keiner. Dann will ich sagen, ich habe extra unterschiedliche Bäume genommen. Der eine soll den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darstellen. Und der andere der Baum des Lebens. Adam und Eva haben ja von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Und die meinten, jetzt wissen wir, was gut ist. Und das waren die Kulturschaffenden. Aber es war die Kultur der Menschen ohne Gott. Es steht extra sogar von Kain geschrieben, dass er von und Kain, Moment, dass er wegzog. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod. Also er wollte weg von Gott. Weg von Gott. Und die Nachfolgen, und wir sehen ja, was sie alles dann ins Leben gerufen haben, das waren die, die weg von Gott wollten. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Reihe hier von Seth, dass das die Leute sind, die den Herrn suchten. Der Urenkel Henochs ist der Noah und auch er ist einer, von dem gesagt wurde, dass er mit Gott lebte. Also diese zwei Linien sozusagen, die einen, die das Leben, die Gott suchen und die anderen, die möglichst weit weg von Gott wollen. Das ist das Umfeld, in dem Henoch lebte. Und der Lamech und Henoch müssen so ziemlich zur Zeit, gleichen Zeit gelebt haben. Also mit anderen Worten, Henochs Lebensumfeld sagt, er lebt in einem gottlosen Umfeld, aber er hatte gottesfürchtige Vorfahren, Seth und Enosch. Und Enosch muss auch zu seiner Zeit noch gelebt haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der seinen ich weiß nicht wie viel Opa dann auch gefragt hat, wie machst du das? Oder was ist das mit dir, dass du so anders lebst als die anderen Leute? Kains Nachkommen haben kulturelle Errungenschaften vorzuweisen. Von Seths Nachkommen wird das anscheinend nicht berichtet. Also wird das nicht berichtet. Ob sie es hatten, weiß ich nicht. Aber das war wesentlich nicht das Wesentliche in ihrem Leben. Und wenn wir jetzt denken, genau diese Errungenschaften von Kains Linie, Das sind auch die Merkmale, die in der Offenbarung wir wiederfinden in der Hure Babylon, in der Stadt Babylon. Die Künstler, die Kunstschaffenden, die Handwerker. Und es wird gesagt, das alles wird nicht mehr sein. Dann am Ende der Bibel. Also, das ist Henochs Lebensumfeld. Und jetzt gucken wir mal, wie er in dieser Zeit mit Gott wandelte. Ich habe eben schon gesagt, die Vaterschaft, also Vater zu werden, hat sein Verständnis von Gott und des Lebens mit Gott enorm verwandelt. Davor wird nicht berichtet, dass er mit Gott lebte, aber ab dem Moment, wo er selber dann ein Kind hat, lebt er mit Gott. Und ich denke, das ist einfach dieses, ich weiß nicht, wer von euch das auch erlebt hat, im Vater- oder Muttersein, dass man plötzlich merkt, Mensch, mein Vater im Himmel, der hat mich ja wirklich lieb, auch wenn ich mal frech bin, auch wenn ich mal irgendwie nicht so ganz das Richtige tue. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, der kümmert sich um mich und der weiß Bescheid, dem kann ich vertrauen. Wie viele, also jetzt sag ich mal, wenn die Väter und die Söhne, vor allem Mädchen wahrscheinlich auch, wenn die eng miteinander sind, da kann das Kind, wer weiß wie hoch, klettern und wenn der Vater sagt, komm, dann springt der. Warum? Weil er weiß, ich werde aufgefangen, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und mein Vater, der hat nicht nur einen guten Willen, sondern der kann das auch. Der schafft das auch. Ich habe nicht die Urheberrechte an dem Bild, aber ich habe das Einverständnis, das zu zeigen. Ich habe das so gerne gesehen, wie Christoph, ihr seht ja, das ist der Christoph, mit meinen Enkeln umgeht, mein Schwiegersohn. Der nimmt die mit hinein, die dürfen Handlanger sein bei Arbeiten, wo man denkt, was hat denn da ein Zweijähriger auf der Baustelle zu suchen? Hier ist er schon ein bisschen größer. Aber alles, was an Handwerkszeug es an Namen gibt, da wissen die mehr als ich, sage ich mal. Gib mir mal das und das und das und dann, die wissen Bescheid. Oder hier durfte er mitbauen. Und so nimmt ein Vater seinen Sohn mit hinein in die Arbeit, in das Leben und lehrt ihm Vertrauen in sich selber, in den Vater. Und wer gibt da den Ton an in dieser Beziehung? Wer gibt den Ton an? Der Vater, würde ich mal sagen. Der hat einen Plan, wie das mit dem Bett, was da aufgebaut werden soll, wie das funktioniert. Der hat einen Plan, von wie hoch man springen kann und von wie hoch dann eben nicht mehr. Oder wie hoch jemand klettern darf oder wie hoch dann eben nicht mehr. Der Vater hat im Kopf einen Plan. Und so können wir auch in der Erziehung von unseren Kindern doch lernen. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst geworden ist, wie gut Gott, der Vater, zu uns ist. Der hat einen Plan. Auch wenn wir vielleicht denken, wir könnten es so besser machen als er, im Zweifelsfall landen wir damit auf der Nase, weil er wirklich den besseren Überblick hat. Wenn wir mit Gott eines Sinnes sind, dann führen wir ein gottesfürchtiges Leben. Was heißt denn mit Gott eines Sinnes sein? Also ich meine, wenn zwei irgendwohin wandern wollen, dann müssen die sich irgendwie einig sein, wir gehen jetzt, was weiß ich, an die Krombachtalsperre oder wir gehen ans Adolf-Weiß-Denkmal oder wir gehen sonst wohin. Es kann nicht einer dann loslaufen und der andere, ach nö, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, geht in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn bei uns Gott sozusagen ja, den Ton angeben will, dann geht es darum, dass wir unsere Gesinnung dem anpassen und da eben mitmachen, mitgehen. Wenn wir dies und das tun wollen, sollen, müssen, weil er das sagt, dann kommen wir nicht gut damit weg, wenn wir das Gegenteil tun. Wenn wir also wirklich mit Gott leben wollen, dann muss uns das wichtig sein, was ihm wichtig ist. Und ich glaube, dass Henoch das getan hat, dass er eben ein gottesfürchtiges Leben führte, wo Gott den Ton angegeben hat. Und ja, da kommt jetzt unser Vers von eben auch, von dem Lied kommt da ins Spiel. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich das Gute tun oder das Rechte tun, Güte lieben. Manche Übersetzungen sagen auch Treue lieben. Treue ist heute so ein vernachlässigter Wert. Da geht es jeder macht das, was er mag, und Vertragstreue oder auch Treue Partner untereinander oder was auch immer, Treue, Güte, Liebe zu Menschen, bleibt irgendwo dabei leicht mal auf der Strecke. Aber Gott sagt, das ist mein Plan für euch. Gutes tun, Liebe üben, Güte, Treue praktizieren und demütig mit deinem Gott wandeln. Demütig Gottes Führung folgen. Das ist Gottes Plan für uns. Und das ist auch im Prinzip das, was Vater und Sohn sein oder Gott nachfolgen ausmacht, dass wir das ernst nehmen, was er uns sagt. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann sozusagen durch unsere Werke gerecht werden. Kommen wir gleich noch drauf. Aber das tun, was der für uns sorgt, uns sagt, weil der besser den Überblick hat. Ist uns das bewusst, dass Gott ist wie ein liebender Vater? Wir sagen das so leicht. Der den Überblick hat, der kann leiten, der kann das aufbauen, was wir vielleicht aufbauen wollen. Das geht hier um das Klein-Klein im Leben, um die Beziehung zu Partnern, Nachbarn, anderen Leuten. Sind wir da Menschen, die im Sinne Gottes handeln oder die ihren eigenen Gefühlen, nachgeben? Henochs Wandel mit Gott. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, also wenn der jetzt in diesem bösen Umfeld war, was hat er denn da gemacht? Wie ist er denn damit umgegangen? Ist uns hier in 1. Mose nicht berichtet, aber im Buch Judas kommt das. Judas 14 bis 15, da wendet der Judas, der den Brief schreibt, einen Text an, um die Leute, die dort Böses tun, die Irrlehren verbreiten und damit auch schlechte Moral in die Gemeinde hineinbringen, um die zu warnen. Und er wendet da einen Satz von Henoch an. Auch für sie, also die Irrlehrer zur Zeit des Judas, gilt, was Henoch vorausgesagt hat. Er, der siebte in der Reihe der Nachkommen Adams, sagte: Seht doch, der Herr kommt mit seinen vielen tausend heiligen Engeln. Er hält Gericht über alle und zieht dabei jeden Einzelnen zur Rechenschaft. Er straft sie für all die gottlosen Taten, die sie in ihrer Gottlosigkeit begangen haben. Genauso bestraft er sie für all die anmaßenden Worte, mit denen diese Frevler und Sünder ihn beleidigt haben. Also dieser gottesfürchtige Henoch hat anscheinend die gottlosen Menschen seiner Zeit gewarnt vor dem Gericht Gottes. Jetzt muss ich nochmal, Adam, wisst ihr, was das heißt? Mensch. Also, Henoch ist die siebte Generation Mensch sozusagen. Was war Nummer sieben? Sieben ist die Vollzahl. Also Henoch ist ein bisschen so ein Vorläufer für die Vollzahl der Menschen. Wenn, ich sage es jetzt mal so platt, wenn dann zum Schluss alles alle ist, wenn die Menschheit zum Ende entgegengeht, dann passiert das, was der Henoch hier vorausgesagt hat. In einer kleinen Version ist das in der Sintflut schon mal passiert. Die abgemilderte Version. Aber Henoch hat schon von der letztendlichen Version gesprochen. Für die, die jetzt meinen, ohne Gott auszukommen und die Gott nicht wollen und auf ihn nicht hören wollen, für die steht eben, die werden zur Rechenschaft gezogen. Das hat Henoch seinem Umfeld gesagt. Ist vielleicht was, wo wir sagen würden, hä, besser Klappe halten. Henoch hat das offensichtlich nicht die Klappe gehalten. Er hat kommen sehen, dass Gott sich das nicht auf die Dauer mit sich machen lässt. Dass man so miteinander umgeht, dass man so mit Gott umgeht, sich über Gott lustig macht, rumlästert über Gott und göttliche Dinge. Henoch hat das seinen Leuten vorausgesagt. Es steht nicht, wie die darauf reagiert haben, aber es steht, dass sie es offensichtlich nicht angenommen haben, denn sonst hätte Gott nicht zum Schluss gesagt, alles Menschsein, alle Menschen sind wirklich böse von Jugend auf. Also, Henoch warnt die Gottlosen vor Gottes Gericht. Auch das ist ein Ausdruck seines Glaubens. Und ich weiß auch nicht, ich kann mir nur denken, dass er das von Gott hat, das so vorauszusagen. Das hat er sich ja nicht selber ausgedacht, sondern er war scheint ein Prophet, der wusste, was dann einmal kommen wird, weil er ja auch im vertrauten Umgang mit Gott war und er hat mit Gott gesprochen über große und kleine Dinge, über Einstellungen, über das, was in der Welt vor sich geht. Und Gott hat scheint auch zu ihm geredet. Also nicht nur er ist mit Gott gegangen und hat mit ihm gesprochen, sondern Gott hat auch zu ihm gesprochen und er hat es verstanden und konnte das dann auch weitergeben. Also ist schon was. Jetzt komme ich noch zu der Stelle, die wir eben schon auch angeführt haben, die Stelle eben im Hebräerbrief. Aufgrund seines Glaubens ist Henoch von der Erde weggenommen worden, sodass er nicht sterben musste. Niemand konnte ihn finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor das geschah, hat Gott ihm schon das Zeugnis ausgestellt, dass er Gefallen an ihm gefunden hat. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Also, dieses Henochs Wandel mit Gott, Henochs Leben mit in dieser engen Beziehung mit Gott. Wie hat sich das ausgewirkt? Hier sehe ich nochmal zwei Punkte drin, wie das eben sein Leben auch geprägt hat. Er ist überzeugt, von Gott angenommen zu sein. Ich hatte das eben schon mal so angedeutet. Er war in dieser kindlichen Beziehung zu Gott, in dieser vertrauten Beziehung zu Gott. Er wusste, ich bin sein, ich gehöre zu ihm. Eigentlich hatte ich da einen Witz, den ich euch gerne erzählen würde, aber da muss ich vom Englischen übersetzen, das wird zu schwierig. Ich sage jetzt nur mal, es gibt in Englisch ein Lied und das heißt, und er geht mit mir und er redet mit mir und er sagt mir, ich gehöre zu ihm. Und jemand, der nicht so ganz helle war, hat da dieses und er verstanden als Andy. Also and he als Andy und hat das als Gottes Vornamen betrachtet. Andy geht mit mir, Andy spricht mit mir, Andy sagt mir, ich gehöre zu ihm. Ich mochte diesen. Aber gut, Gott heißt nicht Andy, aber sind wir mit ihm so vertraut, dass wir das wissen, ja, er ist bei mir, auch wenn es drunter und drüber geht, auch wenn ich manches nicht überblicke, auch wenn meine Finanzen und so weiter, was uns so fertig machen kann. Auch wenn ich jetzt krank bin, auch wenn ich jetzt dies und das habe als Problem. Gott geht mit mir. Gott spricht mit mir. Er ist für mich da, er ist in Rufnähe. Ich kann jederzeit über alles mit ihm reden. Und er sagt mir, ich gehöre zu ihm. Ich bin sein. Haben wir wirklich diese tiefe Überzeugung im Herzen? Er ist bei mir, ich bin sein. Und das ist der Glaube. Der Glaube, dass wir dann eines Tages wirklich auch, dass wir dann für immer bei ihm sind. Also wer im Prinzip hier auf der Erde wählt, ich will bei Gott sein. Ich will zu Gott gehören. Der weiß dann auch, ja, ich gehöre für immer zu ihm. Er ist überzeugt, von Gott angenommen zu sein. Und da kommt mir jetzt so ein Gedanke, den ich auch noch irgendwie einfügen will. Ich weiß nicht, wo der richtig noch besser passen würde. Der Methusalem, also sein Sohn, den er ja auch versucht hat, in diese Richtung zu begleiten. Der hat ja versucht, das auszuleben. Wenn man da die Jahreszahlen von dem, seinem Leben und von dem Leben und so weiter dazu zusammenzählt, dann ist der bei der Sintflut gestorben. Hat er es angenommen? Hat er es nicht angenommen? Ist Henochs Ziel, den Sohn dann auch diesen Glauben weiterzugeben, ist das erreicht worden oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat Gott gesagt, naja gut, Henoch, du bist schon so alt, 969, das reicht auch jetzt, nicht Henoch, der Methusalem. Lassen wir dich mit untergehen, auch wenn du fromm bist. Oder hat der Henoch doch in dem Sinne versagt, dass sein Sohn eben den Glauben nicht angenommen hat? Ich weiß es nicht. Und trotzdem, Gott hat dem Henoch die Überzeugung gegeben, ich gehöre zu Gott für immer. Ja, und dann hat er geglaubt, dass Gott die belohnt, die ihn suchen. Henochs Glaube. Es ist nicht umsonst, wenn ich bete. Ich rede nicht nur gegen die Decke. Ich rede nicht nur gegen die Wand. Ich rede nicht nur mit mir selber oder ins Leere hinein. Sondern Gott hört das und dafür werde ich belohnt. Habt ihr so eine feste Überzeugung, so einen Glauben? Ist das in unserem Herzen, wenn wir beten? Wir denken dann manchmal an die Sachen, wo wir schon so lange für beten und wo sich nichts rührt. Weiß ich nicht, geht es euch auch so? Mir geht das als mal so. Aber Henoch hat die Überzeugung, Gott belohnt die, die ihn suchen, die zu ihm reden, die zu ihm beten, flehen. Ja, und dann passiert eben das, was eigentlich den Henoch so hervorhebt. Er wird von Gott weggenommen, einfach weg, weil keiner weiß, wo er ist. Er ist nicht mehr da. So wird das in manchen Übersetzungen überschrieben. Und damit ist er, habe ich eben schon gesagt, neben Elia der einzige Mensch im Alten Testament, der nicht sterben musste, sondern so weggenommen wurde. Henoch, der die siebte Generation der Menschheit ist, oder in der siebten Generation der Menschheit, es waren ja noch andere, die in der siebten Generation waren, ist sozusagen ein Vertreter für die ganze Menschheit. Und das nennt man ein Typos für Gottes Rettungsplan und für die Entrückung der Gläubigen. Er ist sozusagen der Vorschatten. Man sagt, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Bei Henoch hat die Entrückung sozusagen ihren Schatten vorausgeworfen. Jemand, der von ganzem Herzen an Gott glaubt, der in seinem Leben im Kleinen des Alltags mit Gott lebt, der mit Gott spricht und auf Gott hört, der geht der Entrückung entgegen. Die einen, vielleicht müssen sie erst noch sterben und dann auferstehen und dann entrückt werden, aber die einen, die dann zu der Zeit noch leben, die werden das ganz plötzlich erleben. Und plötzlich sind sie nicht mehr da, wie der Henoch. Also er ist ein Vorschatten für Gottes wunderbaren Rettungsplan. Und eben auch für die Entrückung, die dann Teil von diesem Rettungsplan ist. So, das ist jetzt die Geschichte von Henoch, das Besondere von ihm, das Staunenswerte an ihm. Und die Frage ist jetzt, was hat das mit uns zu tun? Und da will ich jetzt einfach noch mal ein bisschen zusammensuchen oder zusammenfassen, was ich eben schon gesagt hatte. Gott suchen und ihn anrufen. Und glauben, dass er das belohnt. Wenn wir glauben wollen wie Henoch, dann sollten wir das tun. Gott suchen, glauben, ihn anrufen und wissen und glauben, dass er das belohnt. Wir denken ja manchmal, ich sehe nichts von dem Lohn. Kommt schon noch. Henne steche de Bi. Durch den Glauben von der Liebe und Annehmen Gottes können wir fest überzeugt sein. Wenn wir wirklich glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, wenn wir wirklich glauben, dass Gott jetzt bei uns ist, wenn wir glauben, dass wir angenommen sind, egal wie gut wir performen oder wie toll wir sind oder wie nicht toll wir sind, wenn wir glauben, wir sind von Gott geliebtes Kind, dann haben wir eine Grundlage für unser Leben. Und dann können wir das annehmen, dass Gott uns angenommen hat. Mit Gott in enger Beziehung leben, mit ihm eines Sinnes sein, ihm demütig folgen. Das ist das, wie ich das mit Gott wandeln mal beschreiben würde. Wie der Micha es beschrieben hat, eben mit Gott eines Sinnes sein, das Rechte lieben und tun, Liebe üben, Gnade, Güte, Treue ins Leben übersetzen, in der Familie, in der Nachbarschaft, verlässlich sein, auf der Arbeit verlässlich sein und nachsichtig, barmherzig mit Menschen. Das ist Gottes Sinn. Und demütig mit Gott folgen. In Demut mit unserem Gott wandeln. Das heißt, diese Abhängigkeit anerkennen und wissen, ja, ich bin von Gott abhängig, ich habe nicht alles im Griff, ich habe nicht alles in der Hand, ich kann nicht alles, ich mache auch nicht immer das Richtige, aber ich will Gott folgen. Ich will auf ihn hören. Er weiß schon, er hat einen Plan. Irgendwie wird das gut werden. Menschen mit solchem Glauben, die sind dann bei der Entrückung dabei. Bist du dabei? Musst jetzt nicht Hand heben, aber innerlich antworten. Ja, ich bin dabei. Oder ich bin mir da jetzt noch nicht so sicher. Wo hakt's? Wo sollte ich noch was von Henoch lernen? Und ja, wir vertrauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, sondern wir trauen darauf, dass Jesus uns mit Gott zusammengebracht hat. Dass Jesu Tod für unsere Rettung, für unsere Gerechtigkeit sorgt. Glauben wie Henoch, wollen wir das? Meine Frage zum Schluss eben. Und die muss sich jeder selber beantworten. Und ich hoffe, dass wir alle ein bisschen von Henoch lernen für unser Leben. Amen.